Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, heute am großen Star Trek Tag. Heute ist, wenn ihr das hört, der 8. September 2021 oder wie es auch so schön heißt, der 55. Geburtstag von Star Trek. Und da kann ich ja nicht allein drüber reden, deshalb habe ich mir den guten Jörg nochmal gesichert. Hallo Jörg!
Hallo Gregor, ich grüße dich, Jolantru.
Jolantru, ja, dir auch. Ja. Jörg, Star Trek, was bedeutet denn das für dich?
Ja, Star Trek ist für mich ein ganz großes Ding eigentlich. Mhm. Also ich habe darüber nachgedacht und habe so mir überlegt, wie ich das formuliere. Und eigentlich kann ich sagen, Star Trek ist so mein eskapistischer Heimathafen. Also immer, wenn ich Bock habe, irgendwie mich in fremde Welten zu begeben oder sowas, dann ist Star Trek meine erste Adresse.
Das ist faszinierend, ne? Ja. Ja, es ist tatsächlich bei mir auch so. Also du bist auch damit quasi aufgewachsen. Hast du das schon irgendwie, hast du das schon als Kind gesehen oder Jugendlicher oder Heranreifender oder letzte Woche zum ersten Mal?
Gestern habe ich angefangen, Star Trek zu gucken. Nein, Quatsch. Nein, witzigerweise ist es echt so, dass ich bin jetzt 45 Jahre alt, mhm, und mein Vater hat damals schon, mein Vater war ein großer Western-Fan. Ne? Der hat sehr gerne Western geguckt. Und dann gab es mal Raumschiff Enterprise, also TOS natürlich. Mhm. Und das hat er auch geguckt, was mich immer sehr fasziniert hat, weil eigentlich hat er für Science-Fiction überhaupt nichts übergehabt. Aber ich glaube, einerseits haben ihn die Schauspieler so ein bisschen abgerufen, weil da waren ja auch viele Western-Schauspieler bei, zum Beispiel DeForest Kelly und so.
Oh ja.
Und,
ja.
Und TOS ist ja auch ein Stück weit Wildwest.
Ja, ne? Wildwest im Weltraum, ja, das stimmt schon.
Ja, genau. Und meine Faszination für Raumschiff Enterprise beziehungsweise Star Trek ist da gewachsen und aber auch witzigerweise parallel dazu meine Faszination für Western. Also das ist auch immer noch ein bisschen da.
Ach, guck an.
Ja, das kann ich niemanden für begeistern. Also meine Frau vor allen Dingen nicht, also mit Western kann ich nichts anfangen. Aber das ist immer noch ein Stück weit da und da hat das aber so angefangen. Und ich glaube, ich würde jetzt mal so über den Daumen peilen, ich war so 8 bis 10 Jahre alt.
Okay. Also nach dem Western von gestern gab es Star Trek quasi.
Ja, genau, so könnte man das sagen. Oder Zorro. Zorro war auch so ein großes Ding. Ne? Also damit hat das angefangen. Und dann war lange ja Pause. Also für mich jetzt gefühlt Pause. Und dann kam irgendwann ein Kumpel von mir, das weiß ich noch, da waren wir so, ach, weiß nicht, 14, 15, 16, weiß ich nicht mehr, irgendwann mit einer Bravo und zeigte mir dann Bilder. Hier, guck mal, es gibt eine neue Raumschiff Enterprise-Serie. Ich dachte, aha, wie eine neue Serie. Ja, guck mal hier, da sind Bilder drin. Und dann habe ich mir das angeguckt und das war tatsächlich so zu Beginn von Next Generation. Und dann habe ich gesagt, wer ist denn davon der Captain? Ja? Und dann ja, sagt er, ja, rat mal.
Der vorne,
und dann habe ich tatsächlich, ja, ich muss tatsächlich gestehen, dass ich als erstes auf Riker gezeigt habe.
Echt?
Hatte ja immer noch so, ja, man hatte ja noch so dieses Kirk.
Ja, ja.
Bild im Kopf, ne? So der starke, coole Typ, ne? Und ja, dann zeigt er auf einmal auf diesen Glatzkopf. Und ich sage, der ist doch viel zu alt.
Alter, überleg ja, mal. Nochmal ganz kurz, der ist viel zu alt. Der ist, Patrick Stewart war 47.
Ja, aber das war aus der Sicht eines, weiß ich nicht, 12-Jährigen war der alt.
Ne? Und man hatte deprimierend, halt, oder?
Auf jeden Fall. Aber man hatte halt so dieses Bild im Kopf, Draufhau-Degen-Typen wie Kirk. Ne? Und deswegen habe ich immer gedacht, das kann ja nur der Riker sein, der da Captain ist. Ne?
Ja.
Wurde dann eines Besseren belehrt und wirklich eines viel Besseren belehrt, muss ich echt sagen. Ja, dann ging es halt so mit Next Generation weiter und ja, dann kam DS9. Ich denke, da reden wir gleich nochmal kurz drüber. Und dann kam irgendwann Voyager, dem habe ich sehr entgegengefiebert. Mhm. Und habe dann aber auch tatsächlich, genauso wie viele andere schon berichtet haben, auch in anderen Podcasts, diese Pause eingelegt.
Ja,
ne?
Ja.
Weil Voyager mich dann nicht mehr so mitgenommen hat und dann ging das irgendwann weiter.
Dann kamst du nicht mehr bei, und dann kamst du bei Archer nicht mehr rein, quasi. Oder?
ja, rein schon, aber schleppend. Wirklich schleppend. Mhm. Ich weiß auch nicht, ich will jetzt auch gar nicht so schlecht über Voyager sprechen, aber irgendwie hat mich das so ein bisschen dann zurückgelassen. Leider.
Ja, das geht glaube ich, vielen so. Also ja. Zumindest so in unserer, ich habe manchmal das Gefühl, so in unserer Altersklasse so ein bisschen.
Ja.
Ne? Also ich kenne auch viele, die seit 10 Jahre jünger sind oder zumindest einige Jahre, die damit wirklich so mit Voyager, Star Trek angefangen haben und die reden da ganz anders drüber. Also die sind ganz anders begeistert darüber.
Finde ich mal ganz faszinierend, wenn man zum Beispiel, liebe Grüße an Vila Voyager Podcast, ne? Mhm. Martha und Kuba, ja. die auch deutlich jünger sind als wir, muss man leider sagen. Und die haben das mit so einer Faszination geguckt. Das fand ich ganz toll. Ne? Aber das ist halt eine andere Altersgruppe und die sind zu einem anderen Zeitpunkt eingestiegen.
Ja, das ist auch so. Das ist ja so. Also ich habe es ja bei mir auch schon x-mal erzählt, wie das gekommen ist hier mit ZDF damals und TNG und Edo-Folge. Und die auch für mich war der erste Start einer Serie Deep Space Nine. Halt, ne?
Ja.
Und also ich habe es auch an anderer Stelle schon gesagt, also für mich war Star Trek halt super wichtig. Halt, ich habe das wirklich in meiner Jugend, in meiner Adoleszenz hat es mich sehr geprägt. Ich habe da sehr, sehr viel geguckt. Ich habe das wirklich auch absolut geliebt und ich war auch bei DS9 genauso drin, wie ich bei TNG drin gewesen bin. Also mit die Serien waren für mich deutlich zugänglicher. Mit TOS kam später, dass ich da die Liebe für entwickelt habe, denn TOS ist wirklich was ganz Eigenes, finde ich halt. Ne?
Ja, genau.
Und du hast recht, es hat diese Wild-West-Komponente, ne? Track im Weltraum und so, hat es absolut. Und aber Deep Space Nine ist halt schon für mich so das Nonplusultra mittlerweile, was Star Trek-Serien angeht. Und das ist so krass, weil es eigentlich zu der Zeit, muss es ja eigentlich so ein Kulturschock gewesen sein, ne? Wenn man sich einschlägige Presse ansieht von der damaligen Zeit. Weißt du, ich denke dann so an die Jetztzeit, wo wir so dann plötzlich so viele so dastanden wie ich mit, oder einige zumindest, mit dass man mit Discovery und sowas nicht warm wurde. Aber das muss ja damals für die Leute auch so gewesen sein, weißt du, da war wahrscheinlich der Schock noch größer, wenn du halt so, du hattest so im Kino, hattest du die klassische Enterprise, im Fernsehen hattest du TNG und dann kommt dann diese Raumstation.
Ne? War ja auch so, dass damals rauskam, also die erste Staffel und die lief dann, ich habe die nicht sofort on the fly gesehen, hab dann mal hier und da hingehört, hatte ein Ohr dafür und dann hieß es so, ja, das ist halt Star Trek, aber das ist halt Lindenstraße im Weltraum. Ne, das ist ja so ein gängiger Begriff, den viele immer noch benutzen. Und da habe ich gedacht, naja gut, aber da muss ja nichts Schlechtes dran sein. Ne? Ich bin kein Lindenstraßen-Fan, um Himmels Willen. Aber trotzdem habe ich irgendwie dran gewagt. Und dann kommt ja einfach dazu, dass gerade eine Serie wie Deep Space Nine immens gewachsen ist im Laufe der Jahre.
Ja.
Und auch ein ganz anderes Serienkonzept vorgelegt hat. Nämlich sowas wie übergreifende Folgen, übergreifende Handlungsstränge. Damals war man so diese Monster of the Week-Sachen gewöhnt.
Charakterentwicklung.
Ne? Und ich finde, dass DS9 eine der ersten ja, genau, richtig. Und DS9 war eine der ersten Fernsehserien, die das so echt gesprengt hat. Ne?
Ja. Ja, total, tatsächlich. Also ich kenne da noch eine andere Fernsehserie, die auf einer anderen Raumstation gespielt hat, die da ähnlich vorgesetzt hat.
Ja, das kam bei mir später, aber du hast absolut recht. Und ein Stück weit sogar für mich, also vom subjektiven Empfinden, sogar das Ganze noch ein Stück weit ausgeklügelt.
Ja, genau. Natürlich. Ja, klar.
Ja.
Aber wie gesagt, die Liebe war da sofort eigentlich oder relativ sofort und dann hatte man halt dieses goldene Jahrzehnt der 90er Jahre. Ne? Wir hatten Kinofilme.
Ja.
Weißt du noch, was dein erstes war? Wie war Star Trek im Kino für dich?
Star Trek im Kino war, muss ich gestehen, obwohl ich ja schon ein bisschen älteren Semesters bin, aber der erste Star Trek Kinofilm war tatsächlich Generation.
Bei mir auch.
Ja, okay.
Also ja, wo ich im Kino war, meinst du, ne? Ja.
Ja, genau, natürlich, genau. Ja klar. Also ich habe, genauso wie viele andere natürlich schon berichtet haben, so diese VHS-Erfahrung gemacht in der Videothek, ne? Sobald irgendwie Star Trek 4, 3, 2, 1 da war, dann wurde sich das Schildchen abgerissen und sofort mit nach Hause genommen, auch wenn man ihn schon 1000 Mal gesehen hat, aber trotzdem wurde er immer wieder geguckt. Aber mein erstes tatsächliches Kinoerlebnis Star Trek war wirklich Generations.
Ja, bei mir auch 2-mal hintereinander, einmal mit Mutter. Ne, einmal mit Mutter und danach einmal alleine.
Okay, ich habe witzigerweise auch 2-mal im Kino gesehen.
Ja, tatsächlich. Und danach, klar, First Contact war natürlich Kino, war natürlich Gesetz.
Ja.
Ne? Und das war schon eine goldene Zeit, weißt du. Im Fernsehen lief DS9 gerade zur Höchstform auf, ne? Vierte Staffel etwa. Und im Kino hast du die First Contact gesehen. Also das war schon für uns, das war schon wirklich geil, ne? Dann konntest du im Double mit Jack, konntest du auf Sat 1 freitags Voyager sehen und so. Ne?
Ja,
also das war schon eine goldene Zeit irgendwo. Ne?
Auf jeden Fall, das war die definitive goldene Star Trek-Zeit. Und ich weiß noch, ich war damals in meiner ersten Ausbildung, ich habe zwei Ausbildungen gemacht, und in der ersten Ausbildung habe ich die Trekkies gefunden, und der eine hatte schon Connections irgendwie nach Japan oder sowas, durch seinen Vater, der da irgendwie gearbeitet hat. Und der konnte uns irgendwie VHS-Kassetten besorgen, aber schon deutsch synchronisiert, witzigerweise aus Japan, warum auch immer. Mit den ersten, glaube ich, 2, 3, 4 Folgen Voyager. Und dann haben wir uns bei dem zu Hause getroffen und haben das echt zelebriert, ne? Also abgefeiert, und haben die ersten Folgen Voyager geguckt. Und ich war damals schon, zu dem Zeitpunkt war ich sehr angefixt. Also das fand ich ganz gut.
Ja, ich glaube, bei den ersten Folgen auch noch so ein bisschen tatsächlich. Aber ich habe, bei mir ist dann, weißt du, das war halt auch ein schwieriges, es fing dann vom Alter, weißt du, 16, 17, 18, ja. Weißt du, das war dann so die Zeit, wo ich dann einmal ein bisschen woanders rüber gemacht habe. Ich habe dann auch viel angefangen, viel Buffy zu gucken. Weißt du, das kam dann.
War einfach okay. Ja, da bin ich ein bisschen raus.
Also nee, ich bin ja, bei Voyager. Ja, ja. Bin ich
da kann dann, man mir dann auch schon ein bisschen...
Bei Voyager bin ich dann auch irgendwann so ein bisschen ausgestiegen. Ich habe das dann auch erst, glaube ich, so richtig zu Ende auch viel später gesehen. Und bei Archer kam ich dann leider nicht mehr rein damals. Das habe ich dann auch abgebrochen, weil es war einfach dann nicht mehr so die Zeit für Star Trek. Oder zumindest, man hat das so gemerkt halt, ne?
Ja.
Das ist so, und das ist so traurig jetzt, weil ich mittlerweile so Archer so total, die Archer Prize so total toll finde.
Ja. Weißt du?
Also wirklich großartig.
Absolut. Also da bin ich am Anfang auch so ein bisschen skeptisch dran gegangen. Nach meiner Voyager-Erfahrung, und habe gedacht, na, und jetzt auch so ein Prequel.
Ja, ich auch. Ne?
Weiß ich nicht, ob man das braucht. Dann hat man halt diesen Pilotfilm geguckt, und jetzt oute ich mich. Ne? Ich weiß, ich kriege viel Schelte für, aber ich mochte den Song.
Ja, ich auch. Ja.
Ich fand diese ganze andere Herangehensweise. Auf einmal hat man einen Song in einem Star Trek-Thema, ne? Also in diesem Vorspann, da habe ich gedacht, ach guck mal, die haben sich ja was Neues einfallen lassen. Und das ist ja mal was ganz anderes. Und dann war natürlich ganz oben drauf, war Scott Bakula. Ne? Ja.
Alter, klar,
Scott. Wie cool, wie kann.
Ja,
wie geil. Ne? Wie geil ist das denn, dass sie den als Captain gekriegt haben? Und dann fand ich so in der ersten Folge, in dieser ersten Doppelfolge, Broken Bow, fand ich so geil, so unbeherrscht. Das hatte wieder so einen leichten Kirk-Vibe. Ne? Dann latscht er da in diese Krankenstation mit den Klingonen und setzt sich über irgendwelche Sachen hinweg und sowas. Also mir hat das gut gefallen. Hab das dann aber auch ein bisschen aus den Augen verloren. Aber wie du schon auch gesagt hast, irgendwann lernt man das wirklich sehr zu schätzen.
Ja, heute vor allen Dingen. Heute weiß ich es sehr, sehr zu schätzen. Ich gehe sogar noch weiter. Ich habe damals die Maxi gekauft, tatsächlich, von dem Song.
Oh.
Na, wer sich noch daran erinnert.
Okay.
Auf physikalischen Daten. Jetzt habe ich es gesagt. Ich habe tatsächlich wirklich ernsthaft die Maxi gekauft, weil ich den Song auch mag. Ich mag tatsächlich aber den Song in den Versionen der ersten beiden Staffeln lieber als der etwas schneller und ein bisschen anders instrumentalisiert ist ab der dritten Staffel. Ist auf auch okay, Fall. Aber ich so der klassische halt. Ne? Der gefällt mir ganz gut. Ich gehe sogar auch noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass der Enterprise-Pilotfilm der stärkste Pilotfilm von allen Star Trek-Serien der damaligen Zeit gewesen ist.
Ja, lass mich kurz überlegen. Ja, gebe ich dir recht. Ja. Ich fand Emissary auch ganz gut.
Ja, ist er auch. Aber der fällt in der zweiten Hälfte halt ziemlich ab. Ne?
Ja, und wenn ich mich halt so zurück erinnere, was das damals so mit mir gemacht hat, da wurde man ja mit echt vielen Fragen zurückgelassen. Ne? Auf diese Abgesandte und Bajor, und das waren ja alles neue Welten. Und Broken Bow hat einen sofort gepackt.
Ja,
also gebe ich dir absolut recht, das ist der beste Pilotfilm den Oldschool-Serien.
Ja. Obwohl, wie gesagt, ich mag Der Abgesandte auch sehr gerne. Ich finde sehr, sehr viel sehr Starkes daran. Ich bin ja sowieso ein ganz großer Fan der Charakterisierung von Cisco, von diesem alleinerziehenden Vater, der so ein bisschen desillusioniert ist und dann mit dieser Riesenaufgabe konfrontiert ist, die er nicht erfolgreich abschließt, weil seine ursprüngliche Aufgabe ist es, Bajor in die Föderation zu holen. Das schafft er ja nicht. Das ist dann irgendwann nicht mehr das Ziel. Und dann auch nebenbei eine religiöse Ikone wird und alleinerziehender Vater und eine Beziehung zu führen. Der hat viel mehr Charakter-Input als die anderen alle zusammen, muss man wirklich mal sagen.
Definitiv, ne? Auf jeden Fall, ja.
Aber der hat schon was, der Abgesandte, aber der Pilotfilm ist dann an einigen Stellen noch so ein bisschen, ist okay, aber ich finde gerade so die zweite Hälfte ist so ein bisschen schwächer, aber ich glaube wirklich, dass ich den Enterprise, dass ich Broken Bow tatsächlich am besten finde.
Ja.
Von allen, also auf jeden Fall.
Ja, geht mir auch so. Vor allem, wenn man noch jetzt Mission Farpoint mit reinrechnet.
Ja. Bei Mission Farpoint ist für mich wie Full Metal Jacket. Weißt du, ich mag diesen Anfang mit Q und diesen Flucht vor Q und dem Firefox-Logo, weil dieses Ding, diese Kugel sieht aus wie das Firefox-Logo.
Stimmt. Ne? Stimmt.
Total sieht es so aus. Vielleicht ist das die Vorlage dafür gewesen.
Möglich.
Und all das finde ich ganz cool. Aber sobald sie dann an dieser besagten Farpoint-Station sind, mit hier, wie heißt der, Zorn?
Zorn,
ja. Ab da ist es für mich, boah, voll. Ja. Das habe ich auch x-mal, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja.
Ich gucke immer so also ein bisschen Toss-Vibes auch, ne? Irgendwie.
Ja. Ja, und dieser Anfang ist ja, glaube ich, von Roddenberry noch geschrieben worden, ne? Weil er meinte, irgendwie, er müsste, es könnte keinen Pilotfilm geben, ohne dass er da ein bisschen was zu schreibt und so halt. Und er hat dann noch den besten Teil auf jeden Fall geschrieben, ne?
Ja, ich meine, man kann das gucken, ne? Also, ja, man kann das gucken.
Ja, ja. Hast du die Kinoreihe? Warst du danach eigentlich in den anderen Filmen auch alle drin? Also hier, First Contact, Aufstand? Und Aufstand. Der Aufstand.
Jörg. Ja, das ist hier so ein recht brisantes Thema, der Aufstand.
Man hörte davon.
Also Generations fand ich sehr gut, weil das Contact war natürlich brillant.
Ja.
Und dann kam der Aufstand und ich bin da ins Kino gegangen. Und ich muss sagen, auch wenn ich weiß, manche werden mich jetzt schlagen, aber ich war begeistert. Ich fand den super. Natürlich passt die Story auf den Bierdeckel beziehungsweise in eine Doppelfolge TNG.
Ja.
Aber ich fand, der war so unterhaltsam, so leichtfüßig. Und das fand ich gerade nach First Contact total gut.
Ja, er ist natürlich ein bisschen wie, also es gibt schon das, was er hätte ursprünglich sein sollen, wo man dann Patrick Stewart ja viel interveniert hat. Das wäre schon ganz interessant gewesen, den mal in der Version zu sehen, den die ursprünglich geplant hatten, bevor es dann so viel. Aber nichtsdestotrotz hat der Film, mich hat er damals schon so enttäuscht, weil er für mich, wo ich mir dachte, das ist einfach so ein Zweiteiler aus der Serie mit ein bisschen mehr Budget. Na, andererseits ist es vielleicht der letzte wirkliche Star Trek-Kinofilm aus dieser Ära, weil ich fand Nemesis ist eigentlich ziemlich verhunzt an ganz vielen Stellen. Ne? Und naja, und danach kam JJ-Track halt. Ne? Vielleicht ist da der Aufstand so das letzte Überbleibsel. Ja noch so ein bisschen. Ne? Ich habe meinen Frieden mit dem Film.
Ja, wobei ich meine, als wir den damals im Kino geguckt haben, definitiv. Ich gut, damals wusste man ja noch nicht, dass dann wirklich auch irgendwann Schluss ist. Ne? Ja, gut, dass irgendwann Schluss ist, klar, aber dass nach Nemesis Schluss ist und dass dann eine ganz neue Ära gestartet wird, das war uns ja damals noch gar nicht bewusst. Aber natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, das passt alles in eine Doppelfolge. Aber ich fand, der war so locker, fluffig inszeniert. Und mein Gott, sieht Patrick Stewart in dem Film gut aus in dem Alter.
Du meinst jetzt den Aufstand?
Ja, der Aufstand,
Ja, mit 8,5. Ja, als jemand, der eine ähnliche Frisur langsam hat, verweise ich auch immer auf ihn und sage, Mensch, ist das nicht ein schmucker Typ? Weißt du? Oder Kojak, das ist ein Mann, ne? Das ist doch ein Mann.
Ja, gut, ich meine, dann kam Nemesis. Nemesis war absolut. Ja. Und dem steht die Glatze sowas von gut.
Ja,
und Nemesis das war auch so. Aber ich fand den Film... Nemesis war dann wirklich, also ich bin ins Kino gegangen mit hohen Erwartungen natürlich und dann habe ich beim ersten Mal schon gedacht, du darfst den nicht schlecht finden. Beim zweiten Mal gucken habe ich gedacht, doch, du musst den schlecht finden, weil er ist schlecht.
Ja, und das war auch
für den Film.
Für mich ist das der falsche Regisseur gewesen. Sie wollten halt unbedingt irgendeinen, der Action ein bisschen inszenieren kann. Stuart Byrd war ja so ein bisschen, hat ja ein paar Actionfilme gemacht, hier den zweiten Teil von Auf der Flucht und so, aber ja, er war ja so desinteressiert, auch was das Thema Star Trek anging, ne? Und er hat sich nichts angesehen, war nur so mit Ach und Krach zum letzten Kinofilm zu überreden. Also der hatte da halt auch kein Herz für. Und dann natürlich dieser absolute, also das hat den Film nicht besser gemacht, aber ganz ehrlich, hast du mal gesehen, gegen was die den Film in den Kinos starten haben lassen? Dezember 2002 haben die den mit dem Satz, ach, das schafft er schon, gegen den zweiten Harry Potter Film, den zweiten Herr der Ringe Film und den Film zum 40 Jahre James Bond.
Ja gut, da kannst du ja mal abstinken.
Und Star Trek.
Das kann nur abstinken. Und wenn du dann halt noch einen Film hast, der einfach auch nicht so überzeugt in der Story und im Tempo. Ne? Also ich mochte dann den Film Tom Hardy ganz gerne. Ich liebe Tom Hardy, ich finde ihn sehr gut, sehr cool. Wie du schon gesagt hast, ich glaube, die haben einfach den falschen Regisseur auch rangelassen.
Ja,
und die hätten einfach mal Frakes noch einen Film machen lassen.
Ja, und natürlich hätte das Drehbuch jetzt nicht besser gemacht, aber ich fand, das war auch, es hat irgendwie so nicht so richtig... Ich habe auch nie verstanden, was mich damals so auch so enttäuscht hat, war diese, das ist keine richtige Weltraumschlacht, so mit einer, ich hätte gerne Flotte im Kino gesehen, weißt du, weil sie wollten sich ja mit der Flotte treffen und dann hat man dann doch aus Kostengründen nur Enterprise gegen Scimitar gemacht und so und dann habe ich mir gedacht, ey, vor ein paar Jahren habe ich in Deep Space Nine schon Flottenkämpfe gesehen und jetzt geht das im Kino nicht ein paar Jahre später oder was, weißt du?
Ja, richtig, ganz genau. Ja. Und die Schlachten bei Deep Space Nine, ich meine, gut, ja. Qualitativ bin ich jetzt auch kein Fachmann, aber mich hat das mitgerissen, mich hat das fasziniert, absolut. Das war mega gut.
Ne? Gut gemacht, dann, übersichtlich. Ne?
Genau, richtig. Ja. Und dann kommt dieser Film, wie du schon gesagt hast, ja, wo bleiben denn jetzt die anderen Raumschiffe?
Ja, gut, ne? Ja. Copy-Paste-Flotte bei Picard hat es auch nicht besser gemacht am Ende. Aber
nee, stimmt, das hat auch nicht viel besser gemacht.
Aber wieso hat man das in den 90ern hingekriegt mit verschiedenen Schiffsmodellen und für 10-mal mehr Geld, 25 Jahre später nicht mehr?
Ja, gute Frage.
Ja, die Begründung war super. Ja, die Mitarbeiter waren im Homeoffice.
Ja, natürlich.
da können wir nur copy-pasten.
Nein. Ja, genau.
Aber man merkt schon, ich merke auch schon, du bist auch nicht so der ganz große New Track-Fan, wie es jetzt so schön heißt, oder?
Ja, teilweise. Also ich war damals recht angefixt, als Discovery lief. Auch angefangen, ich habe auch alle Folgen geguckt.
Ich auch.
Ich finde das immer so faszinierend, was du immer sagst, und das stimmt ja auch. Natürlich gucken wir es. Ja,
klar.
Das ist Datum. Natürlich gucken wir das.
Ja, ich werde es immer gucken. Ja?
Ja, auch wenn die jetzt sagen, die vierte Staffel Discovery ist die größte Grütze aller Zeiten, werde ich sie gucken.
Ja, klar.
Natürlich.
Ja.
Ne? Trotzdem hat es mich dann auch relativ schnell enttäuscht. Dann kam Picard, wo ich am Anfang sehr begeistert von war, die ersten Folgen. Und dann ging es natürlich auch ein bisschen bergab. Was ich absolut feiere, ist definitiv Lower Decks.
Absolut. Also das wäre auch jetzt also vor kurzem lief ja die, je nach Zählweise, aber offiziell ja jetzt die 800. Folge Star Trek. 800 Folgen, überleg dir das mal, ne? Was das ist Wahnsinn, ne? Und das war ja die dritte Lower Decks Folge der zweiten Staffel, obwohl es doch schon mal eine 800. Folge gab, nämlich die 12. der dritten Staffel von Discovery. Aber ich glaube, jetzt haben sie nochmal neu gezählt, ne? Oder nochmal richtig, oder vielleicht nochmal richtig. Ich glaube, das hatte auch nicht so viel Impact, weißt du, vielleicht könnte man, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie sie es zählen. Wie zählen sie Zweiteiler? Wie zählen sie Pilotfolgen?
Eben,
vielleicht, ich müsste es mir nochmal ansehen, aber auf jeden Fall ist egal. Haben gesagt, offiziell ist das jetzt die 800. Folge. Und das ist natürlich, und Lower Decks ist fantastisch. Also, ich habe so am Feiern auch über die ersten, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wir sind noch die Stimmen aus der Vergangenheit, weil wir das hier vor dem 8.9. aufgenommen haben. Aber sind schon ein paar Folgen von der zweiten Staffel gelaufen. Und also ich feiere das total. Ich fühle mich so wohl auf der Cerrito. Das glaubst du gar nicht. Also
Ja.
Fantastisch.
Aber es ist ganz interessant, weil von den drei neuen Star Trek Serien war Lower Decks die, wo ich am wenigsten Erwartungen dran hatte.
Das ist vielleicht der Grund, ne?
Ich meine, ich habe vorher Rick and Morty geguckt. Ich mag Rick and Morty. Mhm. Ja, wahrscheinlich, genau. Das, ne, darauf wollte ich hinaus. Wahrscheinlich ist man mit wenig Erwartungen dran. Aber was mich halt auch so bei Lower Decks massiv fasziniert, ist diese Fanliebe.
Ja.
Ne? Du merkst halt, dieser Mike McMahon, das ist einfach, der ist Jackie durch und durch.
Der, ne?
Und der haut da Sachen raus.
Ja.
Der hat's geguckt und der hat's genauso gefeiert, wie wir es jetzt feiern. Ne? Ja, und das finde ich toll. Das Einzige, wo ich mir Probleme in Anführungszeichen ist, dass es mir manchmal so ein bisschen zu hektisch, zu schnell ist. Also ne, man muss da wirklich schon einen hohen Aufmerksamkeitsgrad mitbringen, um Dialoge nachzuvollziehen und sowas. Aber gut, das ist Jammern auf hohem Niveau.
Ja, total. Also ich glaube auch nicht, dass es nur an den Erwartungen liegt. Ich hatte auch keine großen Erwartungen, ehrlich gesagt. Die waren natürlich höher bei Discovery und Picard, aber ich habe auch, wie auch viele andere, auch vorher gesagt, pass mal auf, so ein bisschen aus Gag, am Ende ist Lower Decks die beste Serie. Natürlich auch immer so ein bisschen, aber die konnten sich vielleicht auch so ein bisschen freischwimmen und konnten so ein bisschen ihr eigenes Ding machen. Und man könnte natürlich auch sagen, es ist ein bisschen vielleicht an der einen oder anderen Sache schon Fanservice, die Serie. Halt, ne? Dass man sagt, naja, gut, dann machen wir halt nochmal in Zeichentrickform was für die Oldschool-Trekkies und so, die nicht so ganz zufrieden sind, ne? Mhm. Aber ich finde, das ist viel mehr. Es ist, die Charaktere sind gut, die Geschichten sind wirklich gut. Ich mag auch den Animationsstil, also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich fand schon die erste Staffel toll und ich habe jetzt die zweite und bin mit der zweiten geht's nicht anders weiter und ich hoffe einfach auf ganz, ganz viele Folgen Lower Decks halt.
Absolut. Ja, geht mir ganz genauso.
Ja. Ich freue mich auch auf die, ganz ehrlich, ich werde, wie du schon sagst, ich werde auch die nächste Picard-Staffel gucken. Ich habe da so latent ein bisschen Bock auf John Delancey, ne? Habe immer Bock auf John Delancey. Weißt
du? Ja.
Und natürlich auch Discovery.
Ja, aber es ist ja auch so, als ich den ersten Trailer gesehen habe von der zweiten Picard-Staffel, da hatte ich auch wieder so einen Gänsehaut-Moment, ne? Eben, allein schon, da war John Delancey ja noch gar nicht zu sehen, aber diese Karte.
Ja, der erste Teaser, ne?
Genau. Ja, genau, ja. Der erste Teaser. Und allein diese doofe Karte bewirkt dann schon sowas, dass ich jetzt schon wieder Entenpelle bekomme.
Ja, ich habe dieses kurze Teaser-Video jetzt gesehen zu dem 55 Jahre Star Trek, wo du nur John DeLonge siehst, wie er mit dem Finger schnipst. Und dann dachte ich mir, yes, geil und so, weißt du? Ja. Er sieht auch sehr, sehr geil aus. Also
auf jeden
so,
Fall.
So ob, also auf der einen Seite, ich war da so ein bisschen ambivalent beim letzten Trailer, dieses ganze Timey-Wimey-Zeitgeschichte, Paralleluniversums-Ding da, okay, gut, man muss das anscheinend mittlerweile machen. Vielleicht kriege ich damit aber auch so meinen Frieden, wie ich das mit der Kelvin-Zeitlinie habe, wo ich auch komplett mit leben kann, weil es halt so eine parallele Zeitlinie ist, da kann ich einfach irgendwie ganz gut mit leben. Da muss ich nicht mit dem Kanon-Schild vom Tower stehen, vom CBS-Gebäude stehen und sagen, Kanon! Nee, Kanon! Nein, also du weißt schon, in Anspielung an Kahn.
Weißt du? Ja, natürlich, ja. Da habe ich zwei Gedanken zu. Mhm. Einmal, John DeLancey, erstmal finde ich, ist sehr gut gealtert. Mhm. Ne, der sieht eben auch genauso wie Patrick Stewart immer noch sehr gut aus.
Ja, aber Patrick Stewart, da habe ich ein paar Mal schon Angst gehabt, dass er es nicht schafft.
Ja,
er sieht schon sehr zart aus. Also, der Mann ist 80. Ich möchte uns mal sehen mit 80. Also, oder?
Um Himmels Willen, ja, natürlich. Andererseits denke ich so, wie setzen die das um?
Du meinst, wie die es umsetzen werden, die Serie?
Ja, nicht die Serie, sondern wie setzen die es um, dass Q jetzt auch älter geworden ist. Wahrscheinlich wird er sagen, mon Capitain, ne, Sie sind älter geworden, dann passe ich mich jetzt an. Oder was meinst du, wie wird das laufen?
Genau so. Alles andere, also dass er von sich aus altert oder so, dass er ist ja ein unsterbliches Wesen, in welchem Bezug sollte er altern? Also was ist ein Menschenjahr dann in Q-Jahren? Also ganz ehrlich, damit kann ich auch komplett leben. Weißt du?
Ja, auf jeden Fall. Na klar.
Also was ich viel blöder gefunden hätte, stell mal vor, die hätten ihn jetzt digital versucht zu verjüngen, er so aussieht wie, der sah doch auch nicht mehr am Ende bei in den 7 Jahren TNG sah er doch auch schon anders aus. Ein bisschen mobbiger
geworden. Ne? Genau. Aber das wäre wirklich Quatsch.
Das fände ich auch. Und dass er mit ihm so als auf einer Ebene sein will und dementsprechend auch gealtert ist, also ich vermute das jetzt mal. Mhm. Aber vielleicht gehen sie auch komplett drüber weg. Aber ich wette, es wird irgendwie so gesagt und so. Ich habe mich mal so dem optischen Alter von dir so ein bisschen angepasst. Ne, und so.
Genau.
Und das ist auch völlig okay. Also eine Verjüngung wäre doch scheiße.
Ja, nein, das wäre Quatsch. Aber jetzt mal kurze Rückfrage an dich. An welche der neuen, also dieser New Track-Serien, hattest du die höchste Erwartung?
Picard.
Ja. Ja. Geht mir genauso.
Also obwohl Discovery auch, also da wussten wir ja noch nichts und dann habe ich auch gedacht, eine neue Star Trek-Serie, total super und so, und dann ist das ja nochmal verschoben worden, dann hat man ja den Showrunner abgesetzt, den ich gerne gesehen hätte.
Ja, Brian Fuller, ne?
Brian Fuller, genau, und dann hat man gesagt, da habe ich gesehen, Mensch, Alex Kurtzman, der hat mal eine gute Herkules-Folge geschrieben, der Mann kann kein schlechter Mensch sein. In meiner Not wusste ich es ja nicht. Naja, aber natürlich war Picard, die Erwartungshaltung an Picard Anfang letzten Jahres, überleg mal, das war vor dieser ganzen Pandemie-Geschichte, als das lief. Ja. Da haben wir ja gedacht, er kommt zurück und setzt Trump ab und erhöht den Hunger der Welt, wird er irgendwie heilen und so. Und dann, als er bei dieser Kinopremiere da war, wo er dann auch noch über
den Weltfrieden.
Ja, im Nebensatz auch noch so ein bisschen über den Brexit geschimpft hat, also nicht geschimpft hat, sondern darüber gesagt hat, er wird jetzt in ein paar Tagen kein Europäer mehr sein, halt, ne, weil Brite und so, und dass ihn das sehr traurig macht, dann sagt man sich, ja, und so. Und Picard war ja, die hatten halt nur keinen Plan. Ne? Also der Anfang war ja noch ganz gut, nur dann haben sie halt nur Mr. Chabon gehabt, der Mann hat ein Buch geschrieben, das dürfen wir nie vergessen.
Ja, genau.
Sie können es vielleicht.
Qualifiziert ihn natürlich.
Vielleicht machen sie es auch. Also bei Picard war es das Ende, was mich wirklich fertig gemacht hat. Wirklich das Ende. Und diese Folge, wo er den schlechtesten Franzosen gespielt hat, der diese Gang hatte, diesem Planeten. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie freue ich mich dann doch, auch wenn ich da am Schimpfen und Meckern bin. Ich guck's auch wie du. Star Trek lebt sehr stark im Moment. Also so viele Serien, wie jetzt produziert werden, Prodigy, Strange New World, die Pike-Serie,
auf die
ich sehr, sehr freue. Ne?
Aber
Pike war mit das Beste, was ich bisher bei Discovery gesehen habe.
Und Anson Mount auch als Schauspieler finde ich mega gut.
Ja, super. Ja, der ist der geborene Hauptdarsteller. Ist einfach so. Der ist auf die Welt gekommen und war sofort ein Hauptdarsteller.
Absolut. Ja, ja, also nicht ganz genau so.
Meliert ihm mal die Haare. Sofort
Captain Pike.
Ja. Hast du mal gesehen? Hast du in der zweiten Staffel?
Ja, genau.
Hast du mal gesehen, wie grau der innerhalb dieser Staffel geworden ist? Der hatte sehr noch ganz dunkel, also dunkles Haar zu Beginn der Zeit und ist total grau geworden im Laufe der Staffel. Musst du dir mal angucken, so die Fotos von seiner, okay, von der ersten Folge. Ist wirklich so.
Aufgefallen.
Nee, ist wirklich, der ist gefühlt um 10 Jahre gealtert in der Staffel. Ja,
das war bei mir aber genauso. Als ich so 30, 31 wurde, wurde es immer grauer. Von jetzt auf gleich.
Ja, ich habe das Glück gehabt, bei mir fällt aus. Bei mir fällt einfach aus, dann ist, weißt du, was nicht grau wird, fällt aus.
Fällt aus, genau, ja. Aber was wir jetzt noch ausgelassen haben, ist natürlich JJ-Track.
Mhm, ja.
Ja, sag mal was. Hau mal was raus.
Kann ich ganz gut mit leben, tatsächlich. Ja. Also gerade wegen der Parallelgeschichte konnte ich von Anfang an gut leben. Ich fand es gut, aufwendige Star Trek im Kino zu sehen halt. Ich mag die Besetzung. Ich finde die Besetzung sehr gut, tatsächlich, für die Rollen, für die alten Rollen. Ich muss allerdings sagen, ich habe jetzt tatsächlich alle 3 Filme kürzlich nochmal geguckt und ich hätte es nicht gedacht. Man ändert ja Meinungen auch so ein bisschen, ne?
Ja, ab und zu, ja.
Ich finde tatsächlich Into Darkness ist der schwächste von den 3 Filmen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ja. Wobei Cumberbatch mitspielt, den ich sehr schätze.
Ja, aber nur weil er Cumberbatch ist.
Ganz genau, aber nicht weil er Khan ist.
Nicht weil er Khan ist, ne? Genau, ja, die hätten ihn auch nicht Khan, die hätten ihn einfach, weiß ich nicht, Jürgen, das ist Jürgen Meier. Ne, irgendwie so. Da haben sie sich halt keinen Gefallen getan, aber ich.
Jochen Krause.
Ja, Jürgen Krause. Jürgen Krause. Ihr Statten, Jürgen Krause. Nee, ja. ich hab wirklich, Beyond hat.
Ja, genau, ja.
Beyond hat seine Schwächen, vieles, was ich auch nicht mag, auch diese schnelle Zerstörung am Anfang der Enterprise und ich finde auch, dass Idris Elba verschenkt ist als Krall und das ist jetzt der 48. in Folge, der die Föderation vernichten will und ich konnte auch ich habe auch da ganz die Motivation von dem Typen nicht verstanden. Der war mein ehemaliger Soldat, dann hat es Frieden gegeben, damit kommt er nicht klar und jetzt sollen alle sterben. Also ganz ist mir seine Motivation so ein bisschen abgegangen, auch wie die sich so genetisch da verändert haben. Aber irgendwie hat der Film was, weil die so alle alleine auf sich gestellt sind auf einem fremden Planeten. Und ich mag tatsächlich die das Mädchen, das Alien wie heißt sie nochmal? Die immer so abwertend von, die in der deutschen Synchro immer so abwertend Schätzchen genannt wird. Da rege ich mich immer drüber auf, dass Scotty sie die ganze Zeit immer nur Schätzchen nennt.
Ja, wobei das passt ja ein bisschen in den TOS-Kontext.
Ja, total, aber das ist so, da hat es bei mir immer sie so ein bisschen.
Hast du recht, auf jeden Fall. Aber
Jala irgendwie, genau, ja. Die fand ich super.
Ja. Jala. Ja, genau. Ja, fand ich auch gut. Vor allem finde ich ganz gut, dass sie die Leute immer so seltsam mit den Namen auch anspricht wiederum. Ne?
Ja.
So Montgomery Scott. Also es gibt für sie keinen Vor- oder Nachnamen. Ne?
Genau,
das fand ich einen sehr guten Charakter. Und ich finde, Beyond hat so ein ähnliches, in Anführungszeichen, Problem wie der Aufstand. Das ist halt auch was, das hättest du in einer Doppelfolge welcher Serie auch immer einfach unterbringen können.
Ja, vielleicht, aber wie gesagt, die Zerstörung der Enterprise zu Beginn und war natürlich so gut, klar, ist schon klar, was sie machen wollten. Allein auf sich gestellt, kein Schiff, von der Mannschaft getrennt, ne, und so, aber irgendwie jetzt, das ist jetzt im Rewatch so, früher hätte ich auch gesagt, dass ich Beyond am schlechtesten fand, aber irgendwie muss ich sagen, jetzt nochmal beim Gucken, fand ich Into Darkness irgendwie deutlich blöder, ehrlich gesagt.
Ja, auf jeden Fall, geht mir genauso. Also eigentlich, wenn du mich jetzt nach dem Ranking fragen würdest, würde ich sagen, der erste Teil von diesen 3 ist der beste.
Ja.
Und wie du schon gesagt hast, die Besetzung ist einfach so gut gemacht. Ja. Ne? Und wenn du dir mal die Schauspieler anguckst, jetzt habe ich den Namen vergessen, der Pille spielt.
Carl Urban.
Ja, Carl Urban.
Ja.
Da siehst du richtig, der hat sich den DeForest Kelly sowas von genau angeschaut.
Ja.
Was er für eine Gestik hat mit den Händen, die er so zusammenlegt oder die Arme, die er überschränkt und der Blick und die Sprüche. Also ich finde, das ist schon wirklich gut besetzt. Und was ich mich immer frage, das finde ich immer ganz spannend, angenommen, die würden, sag ich mal, in, 8, 9, 10 Jahren mal so ein Reboot von TNG machen. Was denkst du denn, wer wird da mitspielen?
Ja, in 8, 9, 10 Jahren Darsteller der dannigen Zeit. Also,
ja, das ist jetzt ein bisschen
ich wüsste jetzt nicht, ehrlich gesagt.
Sagen wir mal jetzt.
Also jetzt wäre Picard, wäre James McElroy wahrscheinlich.
Ah, sehr gut. Ja, das könnte, ja wie bei X-Men.
Ah, okay. Das könnte sein, weil er einfach auf Patrick Stewart, er trägt Patrick Stewarts alte Rollen auf, so ein bisschen. Ja. Obwohl, James McElroy ist wirklich super. Ich mag den sehr
auf
gerne.
Auf jeden Fall.
Also
auf
ich mag,
jeden
den, Fall. Ja. mag den wirklich gerne.
Ja.
Worf ist immer noch Michael Dorn. Ich glaube, er lässt nicht zu, dass jemand anders die Rolle spielt.
Ja.
Riker ist wahrscheinlich Chris Pine, der jetzt ein bisschen älter geworden ist. Data, ja, Data wäre, ja. wäre Jim Parsons, also Sheldon Cooper aus Big Bang Theory. Und beim Rest
muss ich nochmal sagen. Das ist ja eine coole Idee. Gute Idee. Ja, cool.
Ja, aber du weißt ja nicht, wie es in 10 Jahren wäre. Nein, also da müsste man schon neue, unbekannte Schauspieler nehmen, tatsächlich, die so ein bisschen. Also ich finde, die passen, die sie dafür das Ding genommen haben, die passen schon sehr gut. Ich glaube, da war Simon Pegg ja im Prinzip als Scotty der größte Name aus dem Cast zu der Zeit, wo die gestartet sind. Ne? Meine ich halt. Ne?
Ja, gut, ja, Chris Pine könnte man, glaube ich, auch ganz gut. Ne? Ja, ja.
Ich meine doch erst verstehen, ja, oder? Was hat denn Chris Pine? Was hat denn Chris Pine? Warte mal, was hat denn Chris Pine vor Star Trek gemacht? Da hat er Smoking Aces hat er eine kleine Rolle gehabt und er hat in plötzlich Prinzessin 2 eine Rolle gespielt. Also ich glaube, Star Trek war der eher der Beginn als.
Okay, okay. Ich hätte ihn jetzt mit anderen Filmen schon ein bisschen davor verortet, muss ich sagen. Aber ja, okay.
Also was ich jetzt zumindest sehe, wo ich ihn, ich finde auch, der ist auch wirklich ein guter Kirk
tatsächlich. Absolut. Absolut, ja, definitiv.
Ich könnte mit William Shatners Rückkehr, könnte ich mir noch in irgendeiner. William Shatner spielt mehrere Rollen.
Ja, also William Shatner wird definitiv dabei sein.
Da bin ich mir ganz sicher, es geht nicht ohne
Shatner. Ja, auch wenn er dann 102 Jahre alt ist, aber der wird dabei sein.
Ja, ob man ein Reboot von TNG braucht, ich meine, das.
Ja, natürlich nicht, aber das ist nur so eine Spinnerei, ne? Ja, klar.
Ich könnte mir eher vorstellen, dass wir da nochmal ein Kirk-Reboot irgendwann nochmal sehen, weil wenn sie nicht mehr weiter wissen, ist ja Kirk irgendwie immer so dieser Anfang, weißt du, dieses, bei Discovery, 10 Minuten vor Kirk ist das. Dieser
genau,
richtig. 10 Minuten. Ja. Das ist auch das Geniale halt an, weißt du, das Witzige war, ich wollte ja immer, dass es weitergeht, ne? Dahin gehen, wo noch nie einer zuvor gewesen ist. Und deshalb war ja auch, so ist ja auch, das ist ja auch so ein Vorteil von Lower Decks halt, ne? Weil es so nach der Rückkehr der Voyager spielt halt, ne? So wollte ich das, einfach danach halt.
Ja.
Ne? Gut, Picard macht das auch halt, ne?
Ist ja ganz danach. Genau. Aber die Serie macht es halt nur so begrenzt. Da hatte ich mir ein bisschen mehr von versprochen. Ich habe wirklich gedacht, jetzt geht's genau da weiter, meinetwegen 5, 8 Jahre nach Nemesis oder so, ist ja auch so angesiedelt. Mhm. Aber mir fehlt da so ein bisschen der Kontext. Ich will dann wieder meine Föderation sehen. Ich will sehen, wie ist das Verhältnis zu den Klingonen oder wie läuft es gerade mit den Romulanern? Gut, die sieht man. Ne? Aber,
Andorianer, ja. Wir wollen eine Utopie und wir kriegen im Moment nur eine Dystopie im Prinzip. Das ist das Problem halt. Vielleicht hängen wir auch noch zu sehr in dem alten.
Ja, ist so. Ja, aber das ist ja das, was Star Trek immer ein bisschen ausgemacht hat, ne? Ja. Dieses Utopische, was man auch gerne gesehen hat, ne? Auch wenn das mit Problemen behangen war, natürlich. Aber trotzdem war der Gedanke der Utopie immer so ein bisschen omnipräsent. Und wie du schon gesagt hast, jetzt gerade kriegen wir nur noch Dystopien, außer bei Lower Decks.
Ja, genau. Also Lower Decks, das ist auch mehr als Fanservice, die Serie ist auch wirklich nicht abwertend gemeint. Ne, gar nicht. Also ich finde auch, dass die Geschichten gut sind und ich finde auch, dass die Figuren sehr gut sind. Also da passt einfach so alles. Ich fühle mich einfach wirklich sehr wohl auf
das Auf jeden Fall.
Das hätte ich selber auch nicht ganz so gedacht halt. Ne?
Ich freue
mich jetzt auch, dass es ihr zu Hause jetzt hier im Moment hier auf sich frei, dass ich wieder einen Star Trek Freitag im Moment habe.
Weißt du? Obwohl bei der ersten Staffel war es ja noch, ich glaube, die hatten sie komplett als Stream und das habe ich so weggebinged. Aber ich finde es auch ganz gut jetzt, wie du schon gesagt hast, ich freue mich jeden Freitag auf eine neue Folge Star Trek.
Ich finde das auch irgendwie, ich habe nicht das, wenn ich so eine ganze Staffel dann gucken muss an einem Tag oder gucken muss, weil sonst reden schon alle drüber und ich lese das überall, dann habe ich auch so ein Gefühl mittlerweile von, oh, jetzt muss ich da 5, 6 Stunden rein investieren. Da ist einfach so eine Folge Lower Decks, die so 20, 25 Minuten lang ist, die ist einfach mal so schön geguckt und so und dann gerne nochmal und dann ist es auch, vielleicht ist die Zeit vom Bingen auch so ein bisschen vorbei, gerade so bei ganz neuen Sachen. Weißt du?
Scheint so. Ja, ist ja auch so ein bisschen so ein Trend auch von Netflix oder Prime, die dann sagen, wir hauen halt einmal pro Woche eine Folge raus, die Leute freuen sich drauf und dann haben die vielleicht auch einfach eine Garantie, dass die Leute das gucken.
Es macht doch auch marketingtechnisch Sinn. Wenn ich sage, klar. Weil im Prinzip ist das Problem ja auch die Leute, die sich mal kurz einen Account klicken, so der Probemonat und so, weißt du? Wenn du dann sagst, hier ist eine geile Serie, über die jetzt alle reden und wir hauen alle Folgen am selben Tag raus, Alter, dann klicken sich die Leute einen Probemonat. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber zumindest damals war es das so, dass es es diese Probemonate gibt, gucken das weg und dann sind sie auch wieder weg. Und wenn du das auf jede Woche machst, dann müssen die Leute mindestens so lange warten, bis alle Folgen draußen sind. Genau. Und dann machen sie sich den Probemonat. Verdammt!
Richtig, richtig.
Immerhin.
Ja, wahrscheinlich ist auch genau das der Hintergrundgedanke dazu.
Ja.
Also, ja. Aber ja, ich meine, wir sind halt Kinder dieser Generation, die damit aufgewachsen sind, tatsächlich auch irgendwie mindestens eine Woche zu warten, bis eine neue Folge erscheint. Ich weiß noch damals, als ich das erste Mal DS9 geguckt habe, als es noch auf Sat.1 lief, da war dann Ende 5. Staffel, hieß die Folge Zu den Waffen.
Übrigens die beste, der beste Staffel-Zweiteiler, finde ich, in Star Trek.
Ich ganz genauso, ja. Und dann hast du aber fast ein Jahr gewartet. Ne? Das sage ich jetzt meinem Sohn immer. Er sagt, ja, jetzt dauert es noch 3 Wochen, bis die neue Folge kommt oder nächste Woche kommt die neue. Weißt du was? Wir haben damals ein Jahr warten müssen, bis wir wussten, wie es mit unserer Lieblingsserie weitergeht.
Wir hatten ja nichts. Wir hatten damals nichts.
Nein.
Wir mussten und in diesem Jahr mussten wir barfuß durch den Schnee wandern, um zu unseren Schwarz-Weiß-Geräten zu kommen, die draußen in den Schaufenstern standen, wo wir uns die Nasen platt gedrückt haben, weißt du? So musst du es erzählen. Es muss einfach so wie Bill Cosby das in der Bill Cosby-Show immer seinen Kindern genervt hat, wenn er von früher erzählt hat, weißt du? So muss man das machen. Aber man muss aber auch fairerweise sagen.
Und wir sind immer nur bergauf gelaufen, hin und zurück.
Das ist auch geil. Stimmt. Wo war das denn? Wir sind immer nur bergauf gelaufen, hin und zurück.
Ja, war so.
Ist wie Kassel. Weißt du, da läufst du auch immer hin und
her. Ja, habe ich meine Wurzeln in Kassel. Mein Vater ist aus Kassel. Das kenne ich.
Es geht nur bergauf, ne?
Ja,
ist wirklich so. Ich wusste es. Jetzt habe ich die Bestätigung. Ich wusste es. Und es gibt auch nichts zu essen da nachts, ne? Nach 22 Uhr ist Feierabend, ist so. Ne? Ja, ich wusste es.
Das ist, ja, das stimmt, das ist so. Ja, das ist
krass. Aber mit dieser eine Woche warten, ich muss sagen, ich glaube, die Staffeln, die damals im Nachmittagsprogramm liefen, da war doch auch schon täglich, oder? War das nicht auch so, 16 Uhr oder so, dann gab es dann,
ja.
Also zwar, klar, so eine Staffel gab es dann schon eine Pause, bis die nächste Staffel kam, da hast du schon recht, aber ich glaube, das lief auch dann irgendwann täglich, ne?
Ja.
DS9 und so, ne? Und
genau.
Aber ich finde wirklich was du gerade erwähnt hast, zu den Waffen von der 5. Staffel, wo sie Deep Space Nine dann ich finde das mit den 8 Folgen oder 6 Folgen, die Rückeroberung von DS9 bilden in der 6. Staffel, also diesen Cliffhanger quasi, finde ich den besten Cliffhanger zusammen mit Best of Both Worlds. Eigentlich sogar finde ich ihn noch besser als Best of Both Worlds.
Ich finde ihn auch besser.
Ja,
gefällt mir auch besser.
Die Waffen ist großartig.
Ja, weil er halt noch... weil er viel mehr mit sich zieht. Ne? Also das ist ja nicht nur eine weitere Folge. Das ist ja manchmal auch so ein bisschen ein Problem bei Star Trek, dass die Doppelfolgen in der zweiten Hälfte so ein bisschen abstinken, muss man leider sagen. Aber bei DS9 wird spontan nichts einfallen, wo ich das so empfunden habe.
Ja, jetzt würde mir auch nicht so, also mir würden mehr Beispiele bei Voyager und TNG einfallen, wo es so war, dass der zweite Teil ziemlich dagegen, also nicht mithalten konnte. Bei DS9 war das sicher auch an der einen oder anderen Stelle so, aber da haben sie vielleicht auch weniger so direkte Zweiteiler gehabt, weil sie, das ist jetzt eine steile These, ich habe es jetzt nicht überprüft, weil sie ja auch so ein bisschen eine fortlaufende Handlung schon hatten und so ein bisschen weg sind von diesem Zweiteiler-Ding. Aber dieses verlorene Paradiese ist ja auch.
Ja, wobei ich mag die Doppelfolge.
Die ist super. Gerne. Die ist total super. Also die hätte aber noch, also auch da ist so ein bisschen wie bei der Aufstand, was mal geplant wäre noch viel krasser gewesen halt, ne?
Ja, klar, das stimmt. Ja. Und was ich auch sagen muss, da muss ich jetzt meine Lanze brechen. Viele sagen ja immer so, ach ja, haha, diese lustigen oder Comedy-Folgen bei Star Trek. Ich finde viele dieser Comedy-Folgen mega gut. Gerade bei Deep Space Nine, wenn ich mich an die Folge zurückerinnere mit dem Baseballspiel.
Super, ne? Ja.
Hammer, ne? Aber da gibt's ja immer so ein paar Experten, die sagen, ach ja, das ist mir zu lustig oder da funktioniert der Humor nicht. Doch, für mich funktioniert der Humor.
Absolut, ich mag auch
immer ziemlich gut. Oder die Ferengi-Folgen oder so.
Ja, absolut. Ne? Ich mag auch diese Badabing-Folge. Ne, wo mit dem Casino machen, wo diese Gangster hier Vic Fontaines Casino kaputt hauen und er sagt, die Band will kündigen. Er sagt, die können nicht kündigen, das sind Hologramme, das wissen sie aber nicht. ich mag
großartig.
Das auch. Und natürlich, ich habe es vorhin auch getwittert, ganz ehrlich, die 30 Jahre Star Trek-Folge, die Tribble-Folge von Deep Space Nine, die ist um so viele Längen besser als diese Two Tuvok ist auf der Excelsior-Folge bei Voyager gewesen halt, ne?
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also diese Tribble-Folge, mhm, finde ich, die kann ich immer wieder gucken. Weil ja, erstmal ist sie natürlich technisch sehr gut gemacht. Wahnsinn, ne? Und ja, die hat so viele tolle Anspielungen und ach, ich liebe das. Also ich mag Comedy-Folgen. Ich meine, manches geht manchmal so ein bisschen drüber, ne? Gerade bei TNG, naja, gut, okay. Aber grundsätzlich zeichnet das ja auch ein Stück weit Star Trek aus, dass sie auch mit Humor immer gut umgegangen sind.
Ja. Ich glaube, in einer der letzten Folgen von Lower Decks, da hat doch in dieser Folge, wo Bäumler gedoppelt wurde. Oder die zweite? Na, auf jeden Fall, ja, wo er diesen Riker-Move hatte, mit dem
er. Die zweite ist das.
Die zweite. Genau. Er wird gedoppelt. Da sagt er doch, bei der Enterprise D waren das damals irgendwie interessante Charaktere, die in seriellen Geschichten irgendwie ihre Abenteuer erlebt haben, die Grundfeste irgendwie unserer Realität erschüttert haben. Irgendwie so. Und ich muss sagen, ich krieg's jetzt nicht genau zusammen, aber das war irgendwie das Beste, was ich in einem Star Trek in den letzten Jahren gehört habe. Weißt du? Das war super. Das war großartig.
Ja, das war so on point.
Ja,
absolut.
Ja,
richtig.
Ja. Und das ist mir dann nimmt mir die ein oder andere extrem pathetische Rede, die heute so en vogue sind an vielen Stellen, ne, dass man so große pathetische Reden immer schwingt.
Ja.
Klar, wenn die gut gemacht ist, bin ich ja auch so ein Typ. Weißt du, wenn die gut gemacht ist, dann sage ich auch, Aragorn, reite vorweg, ich folge dir gleich, weißt du? Oder ich wäre auch einer, ich hätte bei William Wallace auch gejubelt.
Ja, natürlich. Also,
hätte auch gestanden und gesagt, ne, hier, und sie können uns, aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit und die Grundstückspreise. Ja, genau, die nehmen sie uns auch nicht, ne, und die Kapitalertragssteuer, die werden sie uns erst recht nicht nehmen.
Und die Grunderwerbsteuer, genau.
Die Grunderwerbsteuer.
Aber noch mehr fahre ich drauf ab, wenn Patrick Stewart so eine Rede hält. Also, dann bin ich ja völlig dabei.
Ne? Ja.
Also. Ja, der ist einfach großartig.
Der kann das, also es ist halt, dafür ist er geboren halt, ne?
Ja.
Das ist, also gerade auch, und die Figur ist halt auch so geschrieben, ne? Das ist so hier in dieser Folge mit Wesley, mit diesem, das verglückte beglückte Manöver.
Ja.
Das verunglückte Manöver oder so, ne? Missglückte, ist egal.
Missglückte Manöver,
genau, glaube ich. Da hält er ja auch diese Rede, ne? Ja, Sternflottenoffizier ist in erster Linie der Wahrheit verpflichtet, der wissenschaftlichen, der persönlichen. Und dann denke ich mir immer, ist natürlich sehr auf die Kacke gehauen, immer so, ne?
Und ja, aber ich salutiere immer bei der Szene.
Die salutieren ja nicht. Da bleibe ich also erstmal in Duldungsstarre stehen und sage, Mensch, ich bin einfach empfänglich. Mich kriegst du mit einer guten Rede. Das ist auch, ich bin schon so einigen gefolgt auf die Art, weißt du, jetzt Sturm vorweg. Ich bin auch ein leicht zu treffendes Ziel, weißt du, deshalb wäre es auch sinnvoll.
Weißt du, was ich auch großartig finde? Aber was ich auch großartig finde, ist diese Rede, die er hält in, die Folge heißt im Original, glaube ich, Drumhead, Standgericht
heißt
das,
ne? Ja, perfekt.
Wo er dann da sitzt und sagt so, ne, und diese Geschichte, dieses Standgerichts erzählt, da kriege ich Gänsehaut. Das ist einfach großartig.
Mit dem ersten Glied ist die Kette geschmiert.
Ja.
Mich kriegst du aber auch mit guten Plädoyers. Deshalb gucke ich, bin ich auch sowas wie eine Frage der Ehre oder Boston Legal, wenn du es noch kennst.
Ja, also ich liebe so Gerichtsfilme. Wir haben jetzt noch, was haben wir jetzt noch? Plus Shatner auch noch. Ne?
Ja, Boston Legal ist mit, ich finde tatsächlich Danny Crane ist, jetzt darf ich nicht so laut sagen, ist fast mindestens so eine ikonische Rolle wie Kirk, finde ich.
Ja, eigentlich schon.
Ja.
Ja, das stimmt, da ist was dran, ja. Aber ich mag auch so, ich finde sowas auch toll. Also in so Gerichtsfilme, so Grisham-Verfilmungen und hinterher wird dann das große Plädoyer gehalten und dann sitze ich da und denke, ach, ne, da kommen ja fast die Tränen oder du kriegst so eine Gänsehaut. Also da kriegst du mich auch immer mit rum.
Ja, das ist so. Also deshalb wäre ich auch, obwohl ich ein Gericht sehen, wäre es nicht gut, wenn ich dann sofort hinaufsehe, Herr Anwalt, ich folge Ihnen in den Tod. Um Himmels Willen, setzen Sie sich hin und ziehen Sie sich eine Hose an, Mann. Schon peinlich, dass wir Ihnen das zweimal sagen müssen.
Ja, genau. Wer sind Sie denn?
Nein, aber ach, das ist, man merkt ja hier aus unserer Schwärmerei und das kann man machen, weil wir gratulieren ja heute zum Geburtstag und wir können sagen, 55 Jahre Star Trek, irgendwie, du siehst immer noch gut aus, besonders gut gezeichnet im Moment. Siehst du sehr, sehr gut aus.
Allerdings. Das Einzige, was im Moment ein bisschen besser gezeichnet ist, nochmal ganz kurz eingegrätscht, ist What If? Also vom Zeichenstil, vom Animationsstil, das finde ich mega gut, aber trotzdem,
Was anderes, ne? Ist schon ein bisschen anders. Also ich muss sagen, ich tue mir ja bei einigen Sachen mit Zeichentrickserien, tue ich mir an einigen Stellen ja auch ein bisschen schwer. Ich sag jetzt wird die She-Ra ist Super-Fraktion mich wahrscheinlich wieder verprügeln. Aber da hat mich wirklich der Zeichentrickstil abgehalten. Aber sonst, ich meine, ich weiß auch nicht, woran das, ich kann auch das gar nicht greifen, weißt du, ich komme ja auch mit sowas wie Source Park total gut klar. Oder, weil, es muss irgendwas, nein, es muss irgendwie mich catchen. Und das, Source Park ja. ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass ich vielleicht She-Ra doch mal gucken soll. Und dass es nicht auf den Zeichentrickstil ankommt, wo ich, jetzt habe ich mich gerade selbst in einem Plädoyer quasi selbst besiegt. Verdammt. Naja.
Stimmt. Stimmt.
Aber ich mag den Zeichentrickstil. Ich kann da wirklich auch nicht sagen, wenn ich sehe, muss es mir halt gefallen. Und mir gefällt der von Lower Decks. Auch das, was ich ja. bisher von dem Prodigy gesehen habe, ne?
Ja, da bin ich noch ein bisschen gespannt.
Ja, also das ist für Kinder. Du darfst nicht vergessen.
Ja, ich weiß.
Und ich sag dir eins, dieser blaue Blob, der wird ein Star.
Der wird wahrscheinlich. Star.
Der wird der Star sein. Das ist schon
der Typ bei The Orville, dieser Blob.
genau. Ja, ich hab den gesehen und habe sofort gesagt, Star.
Weißt du? Ja, ne? Ja. Nein, und das, da trifft es auch wieder drauf zu, wir werden es gucken. Ne?
Ja.
Auch wenn es für Kinder ist, wahrscheinlich ist die Zielgruppe ab 6 und trotzdem werden wir beide und viele tausend Millionen andere Leute vor der Glotze sitzen und sagen, es gibt was Neues von Star Trek.
Ja, und das ist, was das angeht, sind es halt irgendwo ja die zweiten goldenen Zeiten, weil so, nachdem es jahrelang halt nichts gegeben hat oder halt in Anführungszeichen nur die Kelvin-Zeitlinie, sind wir die nächsten Jahre total gut versorgt, was Serien angeht. Ne? Und da wird immer mal wieder was dabei sein, was gut ist. Und das hat ja auch in den anderen, seien wir mal ehrlich, man muss ja auch fair bleiben, es gab da auch Folgen und Wendungen und Figuren, die wirklich auch gut sind. Und das ist ja auch nicht alles schlecht, ne? Also dafür sind die auch, ne, die haben 10 Millionen Dollar pro Folge. Da wird irgendeiner stehen und sagen, Mensch, hier, nee, komm, ne, klemmt eben noch mal eine Antenne mehr drauf.
Ne? Also. Ja, erstens das. Zweitens habe ich, glaube ich, damals mal gehört, als DS9 so seine Hochphase hatte, auch der mit diesen großen Weltraumschlachten und sowas, hat, glaube ich, eine Folge 1 Million Dollar gekostet.
Nee, ich glaube 3 Millionen haben die gekostet, aber das war schon viel für die damalige Zeit.
Ja, okay.
Das war so Akte X-Niveau, ne?
Ja, genau. Und wenn man jetzt so dahergeht und sagt, ach, das gefällt mir nicht bei New Track, das gefällt mir nicht. Also da muss man aber auch mal so fair sein und sagen, guck dir mal so manche Handlungsstränge oder Folgen aus dem alten Star Trek an. Ne? Da kann man auch nicht sagen, das war alles gut und jetzt ist nur noch alles halb gut.
Nee,
auch damals war vieles halb gut.
Ja, ganz ehrlich, ich finde bei DS9 nicht so viele, aber bei TNG gibt es mit Sicherheit auch 30 Folgen, die wirklich nicht gut waren. Und das wäre schon fast ein Großteil von allen Voyager-Folgen, die es bisher, von allen Discovery-Folgen, die es gibt. Und auch von Voyager, da ist teilweise für mich große Teile der Serie nicht gut. Also es ist natürlich nicht dass alles gut, damals alles gut war. Wir verklären es halt so ein bisschen, ne, weil man ja dazu neigt als Mensch. Ne?
Ja.
Dass richtig, man sagt, Mensch, richtig. Früher.
Aber ich finde es ein bisschen schade, ne, dass man so sagt, so alles, was jetzt neu rauskommt, das natürlich muss mir das nicht ad hoc alles gefallen, aber wenn ich mir jetzt, wie gerade schon gesagt, ein paar alte Folgen TNG angucke, dann denke ich auch manchmal, oh Mann, die Folge überspringst du vielleicht lieber. Ne?
Also ich sag's immer wieder, für mich war das Gesetz der Edo damals die erste Folge, die ich da, ganz ehrlich, wenn ich die jetzt sehe und sage, guck mal, ob dieses Franchise was für dich ist.
Ne, das ist ja ein Wunder, dass du dran geblieben bist.
Ja, ich hatte damals nichts anderes, weißt du?
ZDF.
Ich hab, Heim für Tiere war schon vorbei und ein Schloss am Wörthersee hatte noch nicht angefangen. Und deshalb
mit ein bisschen Glück kam noch ein Colt für alle Fälle.
Stimmt. Gab's einen, stimmt. Colt für alle Fälle, ja.
Ja, genau.
Den hatte ich noch, ja. Ja. Aber ich wollte bewusst ZDF-Serien sagen, weil es lief ja damals auf ZDF zu meiner goldenen Jugend. Nee, aber das sind schon Punkte.
Ja.
Und es ist ja auch nicht so, dass ich das pauschal verurteile. Es ist natürlich immer letztendlich Geschmack und so. Und du merkst es ja auch gerade es gibt so viele Star Trek Podcasts, ne, und so viele Gutes. Also eigentlich sind sie alle auf ihre Art gut. Und ich höre auch echt viele Star Trek Podcasts und viele beschäftigen sich auch mit den alten Serien und da gibt es so viele unterschiedliche Sichtweisen, viele aber auch mit den neuen Sachen und dann sind es auch mal so, es gibt schon so Sachen, wo ich denke, Mensch, guck an, die Folge, die habe ich gar nicht gesehen offensichtlich, über die ihr redet, das passiert mir, aber dann aber auch, wo ich sage, Mensch, es ist doch auch schön, mal andere Sichtweisen zu hören und die gibt es da auch wirklich zuhauf und so, wo ich da auch sage, Mensch, na okay, wenn man so drüber nachdenkt oder das habe ich vielleicht gar nicht so gesehen, ich will das auch gar nicht alles so verteufeln, Aber es hat für mich, rein für mich, hat es schon an ganz vielen Stellen so ein bisschen sehr Zeitrennen, sehr Nachjagen nach aktuellen Zeitgeistströmungen und,
ja,
und auch so ein bisschen, es sollte dahin gehen, ne, also so ein bisschen Vorreiter sein in meiner idealen Welt, und dann läuft es eher so bekannten Serien hinterher halt, ne, so ein bisschen. Und vielleicht sind das auch nicht immer die,
ja,
aus meiner Sicht rein, die talentiertesten Autoren, ne? Damit steht und fällt das Ganze.
Ja,
ich habe nichts gegen die Darsteller. Auch. Das werden schon, ja, gute Darsteller sein, wenn man ihnen mal einen Dialog gibt oder so, weißt du? Ja, also,
ne? Ja, ja, klar. Ja, aber wie man es zum Beispiel besser machen kann, muss man jetzt einfach auch mal eine Lanze brechen für The Mandalorian oder sowas.
Ja.
Ne?
Ja.
Da sieht man einfach, da sind Autoren dran, wobei das deutlich weniger dialoglastig ist als Star Trek, ne? Aber, ja, trotzdem einfach sehr gut gemacht, und die brechen dann halt auch mal so eine Grenze, wie zu sagen, wir machen mal nur eine Folge 25 Minuten lang,
ja,
aber dann ist auch alles gesagt.
Ja.
Und das ist gut gesagt.
Ja gut, die haben halt mit Kevin Feige jemanden drauf sitzen, ne, der gar nicht Star Wars macht, somit ist dieser Satz kompletter Schwachsinn gewesen. Eben, ich meine nicht Kevin Feige, sondern ich meine
John Favreau.
John Favreau, genau.
Ja.
Aber weißt du, das ist halt so, es geht ja darum, dass man eine gewisse Sympathie für Figuren entwickelt. Und der Mandalorian, den haben wir lange ohne, nur mit diesem Helm gesehen. Und diese, alleine einfach nur dieser Helm, der keine Emotionen übermittelt, ist mir tausendmal näher gegangen als manche andere Hauptfigur einer aktuellen Serie, die überemotional ist.
Als Michael Burnham.
Nee, weißt du, das ist doch eigentlich unglaublich, dass das Lichtspiel, also im Prinzip, weiß ich nicht, in einem Metallhelm, der keine Emotionen zulässt, dass mir diese Figur emotional deutlich näher ist von sofort, als,
ja,
als jemand, der sich da quasi die Seele aus dem Leib spielt. Ne?
Heult
ja, auch.
Ja,
weißt du?
Ja.
Aber es ist auch zu leicht, ja, da immer drauf zu hauen. Aber will ich auch nicht.
Ja,
so, aber es ist weißt du, das muss, ja, man halt hinkriegen, und das geht halt mit guten Figuren. Ja, es ist interessante Figuren in seriellen Geschichten, die irgendwie unsere, richtig, Realität erschüttern. Ne, so.
Ja, ja. Und gute Autoren.
Und gute, ja, damit steht und fällt das Problem ist einfach nicht Geld.
Die ja, den Leuten gute Dialoge schreiben, gute Szenen schreiben.
Ja. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass Mut zu Einzelepisoden.
Absolut. Deswegen, ja, freue ich mich auch auf Strange New Worlds.
Ja, ist es so, es sollen Einzelepisoden sein, ne? Irgendwie,
ich,
oder?
Glaube ja. Das ist so ein bisschen Monster of the Week mäßig wieder. Mhm. Und da habe ich überhaupt kein Problem mit. Also meinetwegen, gib mir jede Woche irgendwie eine außerirdische Bedrohung, Gott weiß woher, gib mir den neuesten Blob oder den neuesten Nebel oder was auch immer, die neueste Welle.
Ja.
Aber da freue ich mich drauf.
Ja, ich auch. Also ich hoffe, dass es auch so wird. Ich habe ja auch nichts gegen Story-Arcs, aber wenn man keinen nicht genug hat für eine ganze Staffel, das ist jetzt so eingebürgert mittlerweile. Alles muss irgendwie so ein Staffel-Arc haben.
Ja.
Das kann gut sein, aber wenn man, es muss es halt nicht. Und das Problem ist, wenn es halt nicht ist, sitzt du dann halt die ganze Staffel dann damit da. Oder hast eine blöde Auflösung.
Ja. Ne? Ja.
Also das ist das Allerschlimmste.
Ja.
Ich muss sagen, ich habe, nur so als Beispiel, ich habe bei dieser ganzen, dem Brand-Ding, ne, in der dritten Discovery-Staffel, habe ich von Anfang an gesagt, oh, hoffentlich klären sie das nicht auf. Das kann nur eine blöde Erklärung sein, wieso parallel irgendwie denen überall die, weiß ich nicht, auf Melmark haben alle ihre Haartrockner zur selben Zeit angemacht, das wäre die bessere Erklärung gewesen, als die man mir da präsentiert hat, ne, und der Brand.
Weißt aber genau so war es dann auch, ne?
Also ja.
Es war eine völlig unzufriedenstellende Auflösung. Da hätten sie es, wie du gesagt hast, hätten sie es bisher gar nicht aufgeklärt.
Ja, sowas dann lieber nicht, weil das ist so eine große Sache gewesen mit diesem, dass alle Warp-Antriebe im ganzen Universum, ich meine, da denkst du, was kann da sein, dass so groß, so zur selben Zeit, gesagt, lass das lieber als Mysterium stehen. Das kann nicht gut nicht vernünftig auf. Und dann haben sie gesagt, da kann es gar keine coole Erklärung für geben. Da haben die gesagt, nee, aber wir haben eine schlechte. Nee, das habe ich mir gesagt, das haben sie sich nicht getraut. Nee, ich kann mir das nur so vorstellen, dass sie gesagt haben, das muss irgendwo auf dem Zettel gestanden sein als Gag, und einer hat es gefunden und hat gesagt, ja geil, haben wir was, hier brauchen wir,
so machen wir das.
Feierabend, genau. Jungs, Feierabend. Ja, aber wir brauchen richtig, doch noch eine, nee, hier steht schon, alle macht's gut, Jungs. Das kann ich mir anders, das kann ich mir anders nicht erklären, wer es wissen will.
Nee.
Also,
ich.
Dann lieber nicht aufklären. Weißt
ja,
du?
Ganz genau. Weil manchmal ist ja auch sowas, so ein unaufgeklärtes Ende oder so ein unaufgeklärter Handlungsstrang, auch interessanter, als den wirklich zum Ende zu erzählen.
Ja, vor allem, wenn man sagt, wir bauen hier sowas Großes auf, für das wir keine, wie gesagt, da wäre die Erklärung auf Vulkan oder auf Nevar, haben sie alle ihre Haare zur selben Zeit getrocknet. Die Eiferklärung, weißt du? Damit wäre ich eher abgegangen als das,
definitiv, was wir dann, ja. Wir und alle, ich hätte es auch gefeiert. Ich hätte es gefeiert.
Haben sie auch Nevar, haben wir alle unsere Haare zur selben Zeit. das ist immer noch, das ist die, war die Begründung für die Zerstörung von Melmac, ne? Ja, richtig. Eine atomare Katastrophe? Nein, wir haben alle unsere Haare trocken.
Genau.
Das. Aber nichtsdestotrotz.
Das hat Stil.
Das hat Stil.
So Serien, die dann irgendwann. So Serien, noch ganz kurz. Die dann zu Ende erzählt werden mussten. Ich sag jetzt mal Beispiel Lost, ne, wo du hinter, auch da hatte ich den Gedanken, weißt du was, hättest du es mal besser nicht zu Ende erzählt. Hättest du mal so gelassen, irgendwo Cut gemacht, Feierabend, wäre spannender gewesen als dieses verkorkste, miserable Ende.
Ich habe es nie gesehen. Ich habe die Serie nie gesehen, ehrlich gesagt.
Okay. Ja, die fängt stark an und lässt sehr stark nach.
Ah, okay. Ja, solange sie nicht alle am Ende in der Kirche stehen, weißt du.
Ja, genau.
Ich habe das mal gelesen. Ich glaube, das war so eine, war das nicht so eine Semi-Auflösung, dass die eigentlich alle tot sind und so und das alle gar nicht erlebt haben oder irgendwie so, das Ende von Lost?
Ja,
oder?
Ich will jetzt nicht hier groß spoilern, aber in diese Richtung geht das
dann. Okay.
Also so ähnlich.
Ist ja geil, wenn der Hauptdarsteller einfach aufwacht und sagt, Schatz, bei Breaking Bad gab es doch diese alternative Szene, wo Walter White am Ende aufwacht, ne, und, und sagt, Schatz, ich hatte einen Albtraum. Ja. Ich war krank und musste Drogen verkaufen.
Ja, das ist diese Dallas-Geschichte, ne?
Ja.
Bobby Ewing unter der Dusche, genau.
Ja, wer schoss JR, genau.
Ja.
Tja. Star Trek, ich würde mal sagen, ich glaube, so einen kleinen Abriss, das reicht mal hier. Und mir bleibt nur übrig zu sagen, ja, auf die nächsten 55 Jahre, wir bleiben dabei, auf Höhen, auf Tiefen. Und selbst wenn wir mit aktuellen Sachen auch mal nicht glücklich sind oder nicht immer glücklich sind, wir müssen es ja auch nicht immer, Geschmack ist Gott sei Dank ja unterschiedlich. Das Richtig. Macht uns das alte Zeug ja nicht madig. Und davon gibt es ja auch Gott sei Dank genug. Ne?
Gott sei Dank. Ja, wir sind vielleicht auch nicht mehr lange bei Netflix, aber...
Das ist ein anderes Thema.
Ne? Ja, da sprechen wir mal ein andermal drüber. Ja. Aber also von mir auch erstmal alles, alles Gute Star Trek für 55 Jahre, die mein Leben deutlich bessert und verbessert haben.
Genau, mit diesen Worten, dem schließe ich mich an. Macht's gut. Tschüss und ciao.
Ciao, macht's gut.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.